oh, 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 oh.
Vom Hippie mit einem Bart bis am Bauchnabel runter und Hasch in den Schuhsohlen zum Zehnpriester. Der Vanya Palmers hat die jungen Jahre einen rechten Wandel durchgemacht. Seit über 50 Jahren praktiziert er jetzt Zehn. Wir reden darüber, wie er zum Zehn gekommen ist, wer seine wichtigsten Lehrer waren. Wir reden über Tierschutz und die Lage der Welt. Und wir reden auch über Psychedelika und ihre Chancen und Gefahren auf einem spirituellen Weg. Der Vanya hat mich zu sich eingeladen und hat dort ein gemütliches Feuer gemacht. Ab und zu hörst du vielleicht Knistern im Hintergrund oder auch, wenn er einen Ski nachlegt. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Vanya Palmers. Der Vanya ist 1948 in Wien in einer industriellen Familie geboren. Er ist dann schon bald in die Schweiz gezogen, in Sursee aufgewachsen, hat in Zürich Volkswirtschaft studiert, hat eine Boutique eröffnet mit seiner damaligen Freundin und dann hat er das Erlebnis gehabt, wo ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen hat und hat zum Suchenden gemacht hat. Er hat dann 10 Jahre in einem Zen-Kloster in Kalifornien verbracht. Ist dann über Zwischenstationen in Österreich auch wieder in die Schweiz gekommen, hat 1989 zusammen mit dem Bruder David Steindl-Rast, das ist ein Benediktiner, das Burek Haus zur Stille gegründet in Österreich und 1999 ein Pendant in der Schweiz, nämlich das Felsentor am Rigi. Er ist Bauer auf der Fromatte unterhalb vom Felsentor und ich glaube, die neuesten Projekte sind das Zendo am Fluss und das vegane Restaurant in Luzern. Vanya, danke vielmals, dass ich zu dir gekommen bin, um mit dir das Gespräch führen.
Gerne, danke, danke.
Wenn ich einmal mit den Leuten rede, dann bereite ich mir ein bisschen auf das Gespräch vor und ich habe ein bisschen recherchiert und ich bin auf eine Headline gestossen und die hat geheissen, der gefährlichste Mann der Schweiz. Wir sind da ein bisschen neben draussen. Vanya, muss ich mir Sorgen machen?
Das Interview ist auch in dem gleichen Ort aufgenommen worden. Nicht nur spannend gesehen. Ein Tierschutzinterview ist das gesehen. Und das war eine lange Aufnahme gesehen. Da kommt man natürlich über das und jenes reden. Und dann ist anderthalb Jahre nie etwas erschienen. Ich habe das völlig vergessen gehabt. Und dann ist dann plötzlich der Artikel etwas anders als eigentlich abgemacht war, erschienen. Aber er ist ja mehr lustig gesehen als bösartig. Und das war ein Playoff gesehen für den Timothy Leary, der vom Nixon als der gefährlichste Mann Amerikas bezeichnet worden ist. Also, ich bin ein eingefleischter Vegetarier und eingefleischter Pazifist und alle Gewalt ist mir sehr, sehr suspekt.
Du bist Zen-Priester. Wie bist du zum Zen gekommen? Wie bist du zum Buddhismus gekommen, wenn wir vorne anfangen? Volkswirtschaft und dann, was ist passiert?
Du hast es ja bei der Einführung eigentlich schon ein bisschen erwähnt, wie aus dem Saulus ein Paulus wurde. Bei mir sind ein paar Millionstel Gramm eines Pilzderivates, auch bekannt als LSD, gewesen, die mich völlig aus der Bahn eigentlich geworfen haben. Befreiend und verwirrend zugleich. Von einem sehr klaren, habe nie hinterfragt, dass ich in den Fußstapfen von meinen älteren Brüdern, ich habe drei ältere Brüder, ich bin der Jüngste, und von meinen Vorfahren, Vater, Großvater, wir sind Kaufleute und ich wollte eigentlich auch ein Business machen. Und diese Erfahrung mit LSD hat mich zum Suchenden werden lassen. Und dann, das ist der, zuerst bin ich ein Yogi gesehen, versucht auf ein Einzelleid zu leben und so habe ich es auch gemacht, aber letztlich, dass es Zen geworden ist, ist mehr oder weniger zufällig, wenn es so jetzt halt Zufall gibt. Ich bin mit dem TÜV unterwegs gesehen, Easy Rider-mässig von der Ostküste an die Westküste und irgendwo der Küste drauf.
In den USA?
In den USA, in Harley. Und dann hat irgendjemand gesagt, ich bin ganz in weiss gekleidet, langer Bart, keine langen Haare, richtiger Hippie, alter, typischer Hippie. You have to go to Tassahara. Und dann bin ich dort raufgefahren und das war das Zen-Kloster. Natürlich mit gewissen Umwegen, aber dort bin ich jetzt 10 Jahre geblieben, mehr oder weniger. Und das hat mich dann, das ist eben, zum Sucher bin ich geworden durch diese Erfahrung mit psychoaktiven Psychedelikas, vor allem LSD und Pilz, Psilocybin. Und das ist dann jetzt, es hat auch einen anderen, das ist mir völlig klar, das hat auch eine Sufi-Tradition sein oder auch eine christliche. Aber bei mir ist jetzt halt, ich bin katholisch aufgewachsen, eigentlich positive Erfahrungen nur gehabt. Dass es jetzt bei mir halt Zen-Buddhismus geworden ist, das ist mehr oder weniger halt den Umständen zufällig.
Aber sehr viele Leute, also das war ja so Ende 60er Jahre, sehr viel hat es richtig Asien gezogen. Dich hat es nicht richtig Asien gezogen. Also für dich ist es nicht irgendwie vorgegeben gewesen, dass du auf Asien willst und dort irgendwie mal die Gurus, also wenn du sagst, du bist Yogi gewesen. Also Yogi, das heisst wirklich Yogi in der Yoga-Tradition.
Ganz weiss angekleidet, mit einer Turban sogar eine Zeit lang. Ich habe sogar ein Büssli schon hergerichtet, kann nach Indien zu fahren, ein VW-Büssli. Und 3 Tage bevor wir, ich bin damals mit der Amerikanerin zusammen gewesen, 3 Tage bevor wir richtig Indien gehen, ist es auf der Seite reingefahren, das Büssli total kaputt. Und der hat der Vater von der Person, mit der ich zusammen war, einen Herzinfarkt gehabt in New York. Und das ist das Amerika geworden. Statt Indien ist für mich ist das Amerika gewesen. Ich war eigentlich sonst gar nicht nach Amerika gegangen.
Und dann bist du mit dem TÜV rumgefahren und dann sagt jemand, du musst in das Kloster. Also was ist denn das für eine Begegnung gewesen? Und ja, zuerst was mal hat dich überzeugt, dass du wirklich in das Kloster musst?
zuerst habe ich die Schuhe von meinem Vater angehabt, der hat ein bisschen grössere Füße gesehen und dann habe ich eine dicke Doppelsohle, habe ich dort in einen Haschisch als Sohle genommen und habe das wirklich, kann ich heute natürlich nicht mehr machen, dass ich dann auf dem Campus verkauft und habe mir da mit dem Geld einen TÜV gekauft. Mit dem sind wir jetzt zweite quer durch Amerika gefahren. Und dann, wir sind dort geblieben und dort geblieben, mal dort ein paar Monate eben in einem Ashram, in einem Yogi Bhajan Ashram, mit Turban. Aber wir sind so schon ganz weiss angelegt rumgelaufen. Und dann sind wir in das Tassar gekommen, jetzt sind wieder alle ganz schwarz rumgelaufen. Es war ein bisschen Kulturschock gewesen. Ich war so auf der Richtung, mein Motto war, möglichst wenig fallen, möglichst wenig auf den Art, möglichst wenig essen, möglichst wenig schlafen, möglichst wenig. Und dort in dem Zen-Center, da war dann vom Morgen bis am Abend immer etwas los und viel essen. Und es war richtig ein Kulturschock für mich, aber es hat mir gefallen. Das hat mein Freund mich irgendwie angesprochen. Und zuerst bin ich gerade nicht eingezogen dort, aber so hin und her. Und so letztlich unterm Stich bin ich 10 Jahre dort gewesen.
Zen ist ja eine Tradition mit sehr viel Ritual, auch sehr streng zum Teil. Wie war denn das gewesen, um dort hinzukommen, wenn du sagst, du bist ein Hippie gewesen, ich stelle mir jetzt so vor, mit dem TÜV noch alle Freiheiten genossen. Also, so wie du jetzt gesagt hast, ist ja so ein gewisser asketischer Kern ist irgendwie schon da gewesen, oder sich am Ausprägen gewesen. Und nachher bist du dort hinzukommen, aber trotzdem, so Kloster, gibt es Regeln, Zusammenleben, oder ist das ganz
genau das meine ich mit Kulturschock. Oder? Ich meine, wir als Hippies da, man hätte das nicht lieber totschlagen als einen Krawatten anlegen. Aber dort haben wir, ohne überhaupt mit den Augen zu zwinkern, die verrücktesten Kleider angelegt, so Roben und ganz formell und Verbeugungen und viel formeller, als man es da eigentlich gewohnt war. Aber vielleicht gerade das Exotische hat vielleicht eine gewisse Attraktion gehabt. Ich meine, wir sind praktisch alles Ex-Hippies gesehen der Community, wie wir uns diesen rigiden, strengen Regeln unterworfen haben, nachdem wir gerade unsere eigenen eigentlich abgeleitet haben oder rebelliert haben, oder, dass wir das nicht haben wollen. Und da haben wir das, weil es eben wahrscheinlich... Ich finde natürlich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, die Erfahrungen, die haben ja nicht nur die Befreiende, sondern auch ein bisschen verwirrenden Aspekt gehabt, oder was? Ich habe viel gewusst, was man nicht will, oder was ich nicht will, was mir nicht gefällt. Ich will nicht ein reicher Geschäftsmann werden, ich will nicht in Vietnam gehen, ich will nicht das, aber was will ich denn ganz genau und wie kann man das umsetzen? Und, System, wie natürlich das ist also im tibetischen Buddhismus oder wie Passana, das sind, oder auch im Yoga natürlich, wenn man sich wirklich darauf eingelassen hat, das ist ein Lebensweg, wo dich voll und ganz ist eine Alternative zu unserem konsumierenden amerikanischen Way of Life gewesen, europäischen, eine wirklich Counterculture, kann man sagen. Oder?
Und auf was bist du denn getroffen in diesem Kloster? Also, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, das ist etwa 4-5 Jahre vorher erst gegründet worden, irgendwo so Ende 60er Jahre. Du bist, glaube ich, Anfang 70er Jahre
dort angekommen. Genau, jawohl.
Was hast du da angetroffen?
Ja, du, also wenn es um 4 Uhr morgens, wenn es noch dunkel ist, ist eine Glocke da, das ist ein kleines Dörfli, ganz abgelegen. Das ist fast 2 Stunden über die Naturstrasse, bis du in die nächste Siedlung kommst. Wirklich abgelegen, wunderschön, mit heißen Quellen, also total schön. Aber ganz abgelegen. Und 4 Uhr morgens hat das angefangen und dann bist du ins, wir keine Heizungen gehabt. Im Winter ist es doch unter Null geworden und das ist ziemlich spartanisch gewesen. Im Sommer wird es sehr heiß. Und das ist den ganzen Tag ziemlich strukturiert. Sitzen, rezitieren, essen, formell immer im Sendo essen, die Orioki. Also das ist das Kochen, Putzen. Also, bist den ganzen Tag irgendwie. Und dann natürlich auch arbeiten, also wir haben das Ganze, das war ein bisschen im Verfallen gewesen, haben wieder aufgebaut oder haben wieder Leben eingekauft. Und dann, das ist so 2x3 Monate, die Angos, das ist eine traditionelle Sache, Gott zog bis an Buddha. In der Regenszeit sind eigentlich bei der Buddhas Zeit, da sind die Mönche so kleinste Grüppli rumgewandert und haben gebettelt und haben meditiert. Und dann, in der Regenzeit ist das nicht möglich gewesen, da ist man zusammengekommen. Dort hat man Gemeinschaft gepflegt, auch die Lehre, die sich wieder daran erinnert, Ango. Und das ist bis heute im ZDZ-Tradition vorhanden. Macht 90 Tage immer. Und im Winter haben wir das gemacht. Und im Sommer haben wir für 4 Monate, haben wir, wie es eben so schön gelegen ist, eine heiße Quelle hat, wie ein Spa, also so einen, wo wir Gäste empfangen haben, und so haben wir es finanziert.
Und das sind dann nicht so die in Kozen praktizieren, sondern irgendwie Wanderer und...
Also nicht gerade Wanderer, die sind extra, es war immer Ausbuch gewesen, die sind von San Francisco.
Aber wirklich ins Spa, also wirklich so ein bisschen Wohlfühltouristen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben hervorragend für die vegetarisch gekocht und die haben auch relativ viel zahlt für das. Das ist eben, dass das so ein Ort gesehen früher mal in den 30er Jahren. 19 ist. Darum sind so viele kleine Cabins gesehen und das hat sich sehr gut geeignet. Da sind wir jetzt zusammengerutscht. Im Winter haben wir es verteilt und im Sommer sind wir relativ sehr auf engem Raum zusammen und haben Sklavenarbeit geleistet und haben da 60, 80 Leute übernächtigen damit, haben wir bekocht und alles. Also, und die haben relativ aber gut gezahlt und so hat sich das Ganze finanziert. Natürlich haben viele die auch dort ihren ersten Kontakt so ein bisschen mit Zen gemacht, aber natürlich noch mehr, viel mehr sind gekommen, weil sie das eben schon gesucht haben und könnt haben und sind dann zum Teil auch zum Mitte. Sie haben auch können mitsitzen. Wir haben auch im Sommer, morgen und abend haben wir, sind wir schon gesessen. Und da sind viele von den Leuten, die dort als Gäste gekommen sind, auch mitgesessen.
Und was war das für eine Zen-Tradition, das Kloster?
Soto-Zen, Suzuki Roshi, Zen Mind, Beginner's Mind. Wobei, das ist eine Strategie vom Suzuki Roshi, der hat für das Tassahara der Koben geholt hat als junger Mann, der auch im Heiji Ausbilder war für die jungen Studenten. Und, die haben ganz bewusst sich von der traditionellen Soto-Linie ein bisschen getrennt.
Inwiefern, was sind die Unterschiede gewesen?
Normalerweise tust du, wenn du jetzt so eine Ordination machst, dann wird das in Heiji gemeldet.
So wie also das, in Japan?
Das ist so. Also in Japan selber, außerhalb haben sie nie Erfahrung gehabt, aber wie das halt in Japan so läuft. Wenn du dort dann wird das dort in ein Buch eingetragen. Das ist so wie der Vatikan. Oder? Mhm. Und dann hast du gewisse Erwartungen, was du machen musst und nicht. Und dann bekommst du auch gewisse Unterstützung über. Und Vor allem wird es dann wichtig, wenn die Übertragung kommt. Das ist ja im Zen, also das ist ein Big Deal. Also die Dharma-Übertragung, das muss dann wieder in den HG auch eingetragen werden. Da wird genau Buch geführt, wer jetzt... Das haben die gesagt, nein. Das haben so Sugiyoshi gesagt, nein, das machen wir nicht, weil die tun uns die Vereinnahmen. Und die, haben, die wollen genau sagen, was für Formen wir machen und wie. Zum Beispiel, also gibt es natürlich vieles, wo man könnte sagen, heute, wir sind im besten Verhältnis mit den Heiji und nach 30 Jahren später, da sind die grossen Treffen gesehen, wo das in Amerika so blüht hat und in Europa auch, der Shimaro, oder Hunderte von ernsthaft Praktizierenden, die in den genau gleichen Gewändchen rumlaufen wie die japanischen, alles ganz japanisch, aber einfach nicht unterhalb von der Fuchtel vom
also eigentlich so ein bisschen ein Schisma, eine kleine Spaltung?
Ja, nicht spaltig, aber es ist ja vorher nicht rum gewesen. Es ist etwas gewachsen und das hat sich nicht wollen in dem unterordnen. Oder
ja.
Ich bin jetzt gerade vor 2-3 Jahren bin ich das erste Mal in der Heiji gewesen mit einer Gruppe von Leuten, also haben wir eine Pilgerfahrt gemacht. Und das ist mir völlig klar geworden, das ist so formalistisch gewesen. Das ist sicher auch eine gute Sache, aber das ist ein reines, wie ein Theater, wo dort kommen hunderte von Touristen auch und da werden die Zeremonie gemacht und das ist wirklich zelebriert, ein wunderschönes Kloster, riesig groß. Ja, das hat nicht gut gepasst zu den Hippies von den 60er, 70er Jahren. Und ein paar sind natürlich gegangen und haben das gemacht, haben es im Allgemeinen gehasst.
Also ist dann die Asahara viel weniger zeremoniell gewesen?
Als jetzt in Heiji.
Ja, ja. Aber doch immer noch?
Ja, ja, enorm viel natürlich. Enorm viel.
Und du hast vorhin den Koben angesprochen, das ist dein Lehrer, wo der Herr Stetter kennengelernt.
Mhm. Das war ein junger Mann, der den Suzuki Oshin geholt hat. Damals war er 26 oder etwas. Aus einer Tempelfamilie. Der ist in einem Tempel aufgewachsen. Sein Vater ist schon Zen-Priester gesehen und Zen-Priester heiratet ja seit etwa 300 Jahren durch ein kaiserliches Degree und die hat es dann geheißen, immer nicht zu heiraten.
Dann ist er in die USA gekommen?
Ja, hat er eigentlich die Formen in Tassahara installiert. Eigentlich auch der Suzuki Oshi selber ist relativ früh gestorben, ist krank. Gesehen, hat Krebs gehabt. Da war mir in San Francisco im Zentrum. Dort hat es ja auch ein Zentrum gegeben, City Center. Da war ursprünglich für die japanische Kongregation von Japan nach Amerika gekommen. In San Francisco ist eine relativ grosse japanische Gemeinschaft. Da gibt es ganz Chinatown. Und dort gibt es auch einen Tempel. Und auch der Suzuki Oshi ist von dieser Gemeinde eingeladen worden. Das sind die wilden 60er Jahre gesehen und irgendwie hat sich das in der Hippie-Community umgesprochen, dass da das kleine japanische Männchen ist, wo jeden Morgen sitzt. Und das ist das populär, wo dann plötzlich sind dort dutzendweise, hat ja gewisse Spannungen natürlich mit der japanischen Congregation gegeben, da diese wilden Figuren in den Tempel sind, immer sitzen. Und mehr hat er sich auf das eingeladen, hat der Tempel abgegeben, das war nur noch für die amerikanischen Studenten da.
Und was hast du denn von ihm mitgenommen? Oder wieso ist genau er dein Lehrer geworden?
Puff. Es gibt ja alle verschiedene Arten von Lehrern. Oder, verschiedene Beziehungen. Und ich habe jetzt zwei, sagen wir, explizit spirituelle Lehre gehabt. Das eine ist der Bruder David, den du erwähnt hast, und der andere der Kobun. Und ja, in beiden Fällen ist das eine kleine Art, wie es fast wie ein Verlieben gewesen. Das ist ist eine tiefe Beziehung oder eine sehr wichtige Beziehung. gesehen derzeit, auf jeden Fall. Und das ist bis heute irgendwie eine sehr prägende Beziehung. Das kann man sich aber auch gar nicht aussuchen. Das kann man auch nicht weder suchen noch aussuchen. Das ist einfach so, das ist nicht. Das habe ich jetzt in beiden Fällen überhaupt nicht gesucht. Hat mich eigentlich, took me by surprise. Aber es war eindeutig so gesehen.
Und du hast ja das Erlebnis gehabt, das dich quasi zum Suchenden gemacht hat mit LSD. Und was hat dir dann Praxis nachher gebracht? Oder hat sie dir das gegeben, was du gesucht hast? Hat sie das weiter quasi kultiviert, was du dort irgendwie in einem kurzen Moment erlebt hast? Oder was war es, was dich auch dabei gehabt hat? Du hast ja dann irgendwann auch ordiniert zum Zehnpriester in dem Tassahara. In diesen 10 Jahren, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren hast du ordiniert? Ist das schon bald gewesen?
Oder? Ja, etwa nach 4-5 Jahren. Also.
Ja. Also eben, du bist dran geblieben. Es muss ja irgendetwas gewesen sein, wo da auf etwas getroffen ist, wo du gesucht hast.
Eindeutig. Also eben, der Zusammenhang ist so offensichtlich von meinem Leben dort und der Suche, ob man diesen Zustand auch ohne Substanzen kann. Nein, erreichen. Das hat mich die ersten paar Jahre in der Meditation sehr dominiert. Das ist sehr eine zielstrebige oder eine ergebnisorientierte Meditation gewesen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Vor allem im Zen nicht mehr, oder?
Genau, das absichtslose Sitzen, also das ist es gar nicht gewesen. Ich habe letztlich wirklich die Erfahrung gehabt. Und ja, haben wir uns das Beste gegeben. Der junge, kräftige Mann bin ich auch gewesen. Aber das hat es nicht gebracht. Aber das ist der eine Teil. Der andere ist vielleicht einfach gesehen, dass jetzt die paar Jahre relativ viel Wilde und relativ viel Substanzen einfach da auch sich irgendwie ein bisschen totgelaufen hatte bei mir. Ich bin ein bisschen müde gewesen von dem Image. Ich hatte einen Bart bis ein Bauch runter und Haar bis ein Viertel runter. Also als psychedelische Guru unterwegs zu sein, ist mir irgendwie, ich bin froh gewesen, dass ich das können lassen konnte und habe ja auch 25 Jahre überhaupt nichts genommen, aus einer gelegentlichen Tasse grünen Tee oder so, oder einen Kaffee. Und bin froh gewesen, ich hatte gar überhaupt kein Verlangen danach. Aber irgendwo habe ich gewusst, Irgendwann muss ich, das ist so wichtig in meinem Leben, muss ich nochmal reinschauen. Und jetzt als viel älterer Mensch und mit auch mit gewissen Erfahrungen, also das, und das habe ich dann auch irgendwann allerdings eben viel später wieder gemacht.
Auf das möchte ich gerne nochmal zurückkommen später im Gespräch, aber wenn wir noch im Kloster bleiben, eben, also 10 Jahre am Ball bleiben, du hast gesagt, nach 5 Jahren hast du ordiniert. Was war es, was dich dort gehalten hat? Was sind deine Erkenntnisse? Oder wie hast du dich verändert in dieser Zeit?
Also ich glaube, dort ist ein ganz wichtiges, also sicher das Meditieren, ist, aber das kann ja schon vorne meditiert, allein halt. Oder, ein ganz wichtiges Element war die Sangha. Also das
Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Das ist ein starkes Gemeinschafts... Man hat dort zusammengelebt und... ja, mir ist eigentlich wohl gewesen in der Gruppe XO. Das hat mich dort wahrscheinlich gehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gar nie zurückgekommen wäre. Das sollte man eigentlich nicht. Aber irgendwann ist meine Jugendliebe auftaucht, mit der ich eben die Boutique gemacht habe. Und sie ist schwanger geworden, ist eine Schweizerin, und wollte zurückgehen. Und da habe ich gedacht, ja, also, wenn sie das will, so hänge ich es auch wieder, muss nicht sein, aber ohne den Impuls, weil ich, heute bin ich Gott froh, dass ich zurückgekommen bin.
Wie ist denn das, wenn man im Zehn ordiniert, ist das etwas, was man fürs Leben macht, oder ist das auch wie in anderen buddhistischen Richtungen, wo das auch häufig temporär gemacht wird und dann leitet man da oben wieder ab und geht wieder quasi, was man dort als Haushälterleben bezeichnet, leben.
Nachdem ja Teil der Regeln, wie der Zen-Tradition, aber Zölibat ist nicht eines der Vorgaben. Darum ist es natürlich viel leichter, so Zwischenstufen oder in dem traditionellen Japan und auch Korea, soviel ich das weiß, auch China, ist das eigentlich so eine Erbsache. Der Vater ist Zen-Priester und das geht das in der Familie, wird das weitergeben wie andere Berufe auch. In Europa und im Westen, Amerika und Europa, haben wir so eine Zwischenform, die eigentlich in Asien weniger existiert. Das sind Householders, also Verheiratete, die aber auch offensichtlich so ein zum Teil sehr rigoroses Training machen. Lange Stunden sitzen, Sessions besuchen, eine Kombination zwischen Mönch und Laie. Das ist eigentlich in Asien trifft man das weniger häufig an. Dort ist man entweder der Priester oder im Vipassana ist man sowieso im Zölibat, oder das ist das sehr streng und sehr genau und das ist ein ganz wichtiger Teil und du darfst nicht allein mit der Frau im Zimmer sein und darfst nicht nach Melfi essen. Hat ein sehr hohes Ansehen. Der liebe Genro, ein lieber alter Freund, ist schon gestorben, Gründer vom Bodhidharma Center in Wien und lang Präsident von der österreichischen buddhistischen Gesellschaft, hat mir das erzählt. Der war bei einem Treffen in Thailand und hat sich mit einem gut unterhalten von diesen Mönchen und sie als freundschaftliche Gäste haben sie Käses austauscht.
Das ist was?
Das ist eben die Robe, die Orange, bei der Vipassana-Leute ist es die Orange Robe, bei uns ist es schwarz meistens, die Käse. Und weil er halt ein bisschen eitel gesehen und hat er den Geschworenen sowieso auch gesehen, hat er sich das angelegt und ist in der Mönchsrobe in der Thai Airline zurückgeflogen, ist natürlich mit entsprechendem Bante hin und Bante her und so weiter. Nur wo es zum Mittagessen servieren gegangen ist, um 12 Uhr, haben die selbstverständlich ihm kein Essen gebracht, weil der Bante nach um 11 Uhr nicht mehr zum Mittag ist. Und er musste mit strammer Haltung den ganzen Flug ohne Essen.
Das hat er sich anders vorgestellt.
Ganz genau.
Aber wo du in dem Fall aus dem Kloster dann gegangen bist, mit einer Frau und Kind, das ist eigentlich normal und ein normaler Weg, wo man geht als Zehnpriester.
Also zwei Jahre sind wir sie gar noch dann gesehen, in der Umgebung, sie ist nicht gerade, ja, am Anfang sogar im Kloster selber, nachher hat sie ein kleines Hütchen außerhalb vom Kloster gehabt. Das ist durchaus gang und gäbe gewesen und ist das kein grosser Bruch oder irgendetwas so. Also das formelles Derobing oder so, das gibt es eigentlich wenig. Mhm.
Und dann bist du irgendwann dann zurückgekommen und hast so ein bisschen die Linie vom Kobun weitergeführt. Ist das die Phönix-Wolken-Sangha?
Das ist der buddhistische Name vom Kobun.
Ah, okay.
Und darum die Sänger braucht einen Namen, dann haben wir halt den Namen von ihm genommen, Hohn, Phönixwolke. Etwa 15 Jahre lang ist er jedes Jahr ein-, zweimal Hohn hat Session da gemacht. Burek hauptsächlich, aber er war am Felsen da oben. Und ja, so hat er selber natürlich da schon angefangen, so einen Sangha, die Leute sind gekommen und hat sich so einen Sangha herausgebildet. Und ich habe ihn übersetzt und er hat zwar Englisch gesprochen, aber das Englisch, das viele nicht so verstanden haben. Und das ist ja dann sehr dramatisch gestorben. In Engelberg, ich habe dort so einen Teich. Und dann ist er mit seiner Tochter zusammen dort vertrunken.
Das war 2002?
Das war 2002, genau. Seine 5-jährige Tochter. Aber auch, nächste Woche wären wir in Purek in Österreich gewesen, hat die Session gemacht. Also das ist auch für das ist er da gewesen.
Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, du hast jetzt Purek erwähnt, das ist ja ich habe es in der Einleitung gesagt, das Haus zur Stille in Österreich, das hast du mit dem Bruder David Steindl-Rast gegründet, der Benediktinermönch ist.
Jawohl.
Wo hast du denn ihn getroffen und was ist das für eine Begegnung gewesen? Was hat die für dich bedeutet?
Der Bruder David, der hat ihn in Tassar im Zen-Kloster getroffen. Der hat selber hat also einen Auftrag vom Vatikan, andere Religionen zu studieren. Und der hat selber ein Jahr, zwei in so einem Zen-Kloster gelebt. Der hat auch bei Hindus und in Ashrams gelebt und überall. Und mit Indianern rumgetanzt. Und dann haben wir uns in Tassar getroffen. Beide gebürtige Wiener, beide mit unser Englisch mit einem Wiener Akzent drin. Wir schauen dann optisch ein bisschen ähnlich aus, obwohl er 24 Jahre älter ist als ich. Das war ein auf First Sight, haben wir uns irgendwie gesehen.
Bis zu der Gründung von einem Haus zur Stille, da braucht es ja dann schon noch ein bisschen
etwas. Ja, mit dem bin ich lang. Er ist ganz im Widerspruch zu der Stabilitas von der Benediktiner, ist er die Hälfte vom Jahr immer rumgereist und er ist sehr ein guter Redner und hat Vorträge gehalten und Seminare und Ikea-Tage und auch ich löste und ist sehr ein Begierter. Und ich habe ihn begleitet viel, so als sein Assistent, go viele Träger und einfach habe natürlich viel angenommen von ihm, viel geht. Auch wobei der Koben und der Bruder David sind beide, können Leute faszinieren im Reden, aber völlig einen anderen Stil haben. Also, der Bruder David hat so sehr strukturiert, hat den Vortrag immer vorbereitet, ist abgehockt, hat sie natürlich völlig frei gehalten, aber das Ganze hat einen ganz klaren Aufbau gehabt und einen Höhepunkt. Und der Koben, der ist ohne Vorbereitung irgendwie hat ein paar Mal gestöhnt und manchmal hat er gesagt, I have nothing particular to say if you have any questions. Und wenn niemand etwas gehabt hat, hat es auch nichts gegeben.
Ja.
Aber die Leute sind zum Teil fasziniert, von beiden natürlich, von beiden reden und tief berührt. Und natürlich ist es in einer Session ein ganz anderer Vortrag, wenn du jetzt eine Woche lang zusammen hockst, ist das egal. Also wenn du jetzt da irgendwo auf einer Bühne, wo hunderte von Leuten sind und die musst du jetzt irgendwie fassen und zusammen überkommen. Ob das dort so gut beim Koben funktioniert hat, die weiß ich nicht, aber ja, aber von beiden habe ich viel angenommen. Oder? Ich habe die einfach jahrelang gehört, gesehen, begleitet automatisch. Dann nimmst du also sogar Gestik und so, merkst du, wie das irgendwie übergeht.
Und wenn du sagst, viel angenommen, für dich persönlich oder auch in der Art, wie du lehrst, was sind die Sachen gewesen, die du angenommen hast von diesen zwei?
Beides. Das geht hier bis zu der Gestik und zu der Körperhaltung und natürlich auch inhaltlich. Was man sagt, ja, es ist eigenartig, wie so, eben so eine enge Beziehung, Lehrer, Schüler, wie das, wie das formt, fast so ein bisschen wie die Eltern, also ja, wir sind natürlich enorm geprägt durch unsere Eltern, oder mehr als wir wahrscheinlich uns. Dass sie bewusst sind. Im Alter wird es dann manchmal wieder bewusst. Meistens können wir ja unsere Eltern oder hören, wenn man plötzlich selber in dem Alter ist. Also, also.
Du hast gesagt, der Bruder David hat einen Auftrag gehabt, um zu schauen, was so die anderen Religionen machen, die interreligiöse Verständigung. Mhm. Was hast du denn mitgenommen in Bezug auf das? Also, wie hat das vielleicht auch deine Sicht auf die Zen und auf den Buddhismus geprägt?
Mhm. Also, wenn ich gesagt habe, eigentlich habe ich nur positiv, ich bin so locker katholisch aufgewachsen, am Land draussen, sehr positiv. Meine Mutter war eine natürlich gutgläubige Frau, ohne irgendwelche Dogma und Rigidität, aber einfach nährend. Aber als ich dann so in die Pubertät gekommen bin, das ist mir der lächerlich vorkommen. Das Verbot von Sexualität, also da hätte man schon gar nicht müssen kommen. Das ist das einzige Wichtige und Interessante gewesen. Und das ist auch irrelevant geworden, ohne negative Gefühle. Und als ich dann den Bruder David getroffen habe und der so insistiert hat, dass er ein katholischer Mönch ist, habe ich irgendwie gewusst, ja, da muss ich noch ein bisschen genau hinschauen. Wenn ihm das so wichtig ist, dann habe ich offensichtlich nicht alles gesehen. Und dann, das passt natürlich sowieso sehr gut so in das Weltbild der, sag jetzt mal, Hippies, dass alle Religionen einen Zugang haben, das sind wie verschiedene kulturell bedingte Zugänge zu dem einen grossen Geheimnis, was das Leben ist und die eine Quelle, aus der alles kommt, wie immer man sie bezeichnet oder nicht bezeichnet. Offensichtlich ist das Universum eins. Und haben alle irgendwie Zugang und Teil daran und niemand der Exklusive. Das ist so offensichtlich. Oder? Mhm. Und darum ist auch, und ich denke, in allen Religionen, inklusive Islam, gibt es sehr liberale, offene Bewegungen, Strömungen und die auch sehr konservative oder auch ausschließliche oder fundamentalistische, die insistieren, dass nur ihre jetzt das Richtige ist, gibt es ja allen, auch im Buddhismus. Buddhismus vielleicht ein bisschen weniger anfällig jetzt als andere, aber ist selbstverständlich auch vorhanden.
Gibt auch Orthodoxie, ja. Ja,
ja. Ja. Und wo Menschen sind, der Mensch ist halt, also auch der untereinander natürlich, ist das ist ganz klar, gibt es überall. In jedem Kloster gibt es Rangeleien und menschliche Sachen.
Und was war denn der Gedanke, wo ihr die Burek gegründet habt?
Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen, also grundlegend ist es mein ruheloser Geist, der etwas muss machen, wenn ich einfach könnte, happily in dem Sinn, was ich mache, da hätte ich wahrscheinlich nichts anderes müssen machen. Aber ich bin ein Volltatendrang und gesehen und etwas müssen machen. Und was habe ich wollen machen? Das ist eigentlich das Einzige, was ich geirrt habe, mit dem ich ja gerade unterwegs war, mit dem Bruder David, der ökonomische Dialog und meditieren und Zen. Und das ist halt das gesehen. Und das hat sich das umgesetzt.
Und dann, 10 Jahre später, haben wir zusammen das Felsentour gemacht, da, an der Rigi.
Ja.
Dann bist du wieder ruhelos gewesen und hast etwas müssen gründen, oder? Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, wir sind ja damals, ich habe in Österreich, von Amerika sind wir nach Österreich, dort sind meine Eltern dort einen Bauernhof gehabt, oder haben immer noch, oder mit Familie hatten halt, die Eltern leben ja nicht mehr. Dann mit Tochter, und wo unsere Tochter so 7, 8 hat sie müssen in die Schule gehen. Und meine Frau als Luzernerin hat wollen, dass sie da in Luzern in die Schule geht. Und dann bin ich dann da gewesen. Und das Buch hat sich weiterentwickelt. Gute Leute gehabt, die das weitergeführt haben. Und dann bin ich halt da wieder ruhelos gewesen. Und etwas müssen machen.
Und im 99, das war ja noch vor der Zeit gewesen, wo irgendwie quasi Buddhismus bei uns so wahnsinnig populär geworden ist. Es ist so langsam losgegangen. Ja, Little Buddha ist irgendwie in den 90er Jahren in den Kinos gewesen und so. Und den Dalai Lama hat man gekannt. Aber es ist noch...
Und Beate Berg hat damals auch gerade einen Ort gesucht.
Genau, die hat dann 2000...
Wir haben zusammen geredet, ob wir also etwas Gemeinsames können machen. Aber es sind ja doch ein bisschen andere, ja, Kulturen. Ja, das war die Zeit.
Was war denn die Vision für das Felsentor? Also, wenn du sagst, es sind eine andere Visionen als Beatenberg. Wie unterscheidet sich das Felsentor vom Beatenberg?
Ja. Also, das eine ist natürlich mehr wie Passana-lastig, ja. Und mehr Zen-lastig. Mehr vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ökumene und als jetzt Beatenberg.
Also mit Ökumene meinst du dann wirklich andere Religionen,
ja, nicht nur andere buddhistische Richtungen? Ich weiß nicht, ob Beatenberg christliche Kurse anbietet. Ich weiß auch nicht, ob Beatenberg Zen-Kurse anbietet zum Beispiel.
Aber also weniger jetzt als um Unterschied der Beatenberg-Felsentorhaus zu stellen. Mich nimmt fast mehr Wunder, was ist denn eure Intention? Das hast du etwas machen, wo quasi ein Zehnkloster in der Schweiz wird?
Ja.
Am Anfang war es, glaube ich, sehr offen gewesen. Es war eigentlich ein Seminarhaus gewesen, wo man auch sonst hätte können gehen, Kurs machen, oder?
Ja, kann man heute auch noch. Also es ist nicht alles jetzt Zehn. Wir haben völlig... Also zum Beispiel Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrausbildung, die überhaupt nicht mit Zen am Hut. Also es ist nicht so, dass jetzt das unbedingt nur Zen ist, aber ich weiß nicht, ich habe einfach gemerkt, dass der Felsen da ist irgendwann auftaucht, oder? Dass so gross ist der Platz auch nicht. Und ich hatte da doch ziemlich klare Vorstellungen gehabt von einem Sendo, das eben japanisch ausschaut und so Zeugs. Außerdem ist es, glaube ich, bei der Berner wie passenden Gruppe, das ist schon ein bisschen ein Sangraum gewesen. Mhm. Und mit Toners und so. Und da ist eigentlich, ich bin da, habe ich eigentlich noch nicht so viel. Aber ich bin eben doch mehr in dem japanischen Zen unterwegs gewesen, mit den Roben. Und das hat sich irgendwie, und ich bin ein bisschen der Einzelkämpfer da gewesen.
Der Einzelkämpfer da im Felsentor oder in der Schweiz? Oder hast du dann schnell Leute
gehabt? Am Felsentor. Ja, ich habe ja schon 10 Jahre vorne in Luzern selber, im Reckenbühl, existiert immer noch. Im 89 haben wir dort das eröffnet, ein Sendo gemacht. Und regelmässig praktiziert und dann hat sich natürlich schon eine kleine Sangha gebildet, die heute noch existiert. Also, wir sind in der Corona-Zeit sind wir das Sendo am Fluss runtergezogen, wo das doch ein bisschen weiter und lüften kann und in dem das andere ist so klein und man kann eng und das sind doch zum Teil auch ältere Leute. Aber es ist immer noch die gleiche Sang eigentlich, die jetzt ja, schon fast 40 Jahre praktiziert.
Und das Felsentor, wie hat sich jetzt das entwickelt? Also so wie ich es verstanden habe, bist nicht du irgendwie ein Hauptlehrer vom Felsentor, sondern es ist eine Stiftung und du hast das auch ein Stück weit schon fast so ein bisschen, also du hast es nicht mehr so fest in der Hand, oder? Es ist so ein bisschen...
So ist das. Die nächste Generation muss langsam, oder tut sich auch, Gott sei Dank. Im Projekt war es fast ein bisschen ähnlich gewesen. Dass etwas auf beide Stellen braucht ja doch Verschiedenes und nicht nur Geld, sondern auch energetisch und und jetzt das Felsentor, das hat mich doch ziemlich etwa 6 Jahre lang relativ intensiv gefordert. Und dann bin ich da, wo das gestanden ist, effektiv alles, bin ich eigentlich für eine Pause. Da wollte ich nicht dort rauf sitzen und noch. Nein, da habe ich mal etwas ganz anderes müssen machen, wieder wegschauen. Ich habe 2 Leute gefunden, die das wunderbar geführt haben. Die ich auch schon lange gehört haben und auch 10 Praktizierende sind. Und dann haben die das mal 2 Jahre lang geführt, ohne dass ich eigentlich mich eigentlich darum kümmern musste. Da hat sich aber mehr so ein kleines Seminarhaus richtig entwickelt. Und eigentlich ist mir immer mehr so der Sang, der klösterliche Aspekt ist mir eigentlich viel wichtiger gewesen. Das Seminarhaus hat mich eigentlich nur mittelprächtig interessiert. Und das ist es jetzt auch inzwischen wieder. Also das eine hat es gebraucht, auch der ganze Betrieb. So finanziert sich ja das Ganze auch mit Gästen. Aber der auch so eine Hausgemeinschaft, eine vor Ort praktizierende Gruppe, die auch nicht unbedingt immer stabil ist. Klar gibt es solche, die jahrelang dabei sind, Schwester Therese, 20 Jahre. Aber vielleicht kommen wir da noch für ein paar Wochen oder ein paar Monate oder vielleicht 2, 3 Jahre und dann gehen sie wieder. Und das scheint mir so ein das Modell zu sein, auch, was ich sich... Und dann kommen sie vielleicht wieder zurück nach einem Jahr. Und es bildet sich so eine Sangha, die sich sehr alle mit dem Felsentor identifiziert, aber nicht unbedingt jetzt alle. Die besuchen sich da untereinander sonst zwischendrin, aber wohnen jetzt nicht alle unbedingt immer am Felsentor. Aber irgendwie so eine Art spirituelle Heimat fast. Und das ergibt sich eigentlich, das kann man nicht planen. Das ergibt sich so.
Ein Aspekt, was das Felsentor noch hat, ist eine Tierschutzstelle. Kannst du da noch etwas dazu sagen, was er dort macht und wie es zu dem gekommen ist?
Ja, also der Tierschutz hat mich das Leben lang wirklich sehr stark begleitet. Auch ein fast mystisches Erlebnis gesehen, wo unsere Tochter ganz klein war, etwa 2 Jahre alt. habe ich so einen jungen Schimpansen, so einen Restraining Chair, wo man den da gefesselt hat an einem Stuhl, damit er Stress hat, ein Magengeschwür bekommt, damit man nachher eine Herausfindung machen kann, wir können nicht mehr ein Medikament, das Magengeschwür wieder heilt. Und dann habe ich das Äffli gesehen, so, und so ein Schimpanse hat ja etwa so eine intellektuelle Kapazität von einem 2-3-Jährigen, und ich habe meine Tochter dort drin gesehen. Das hat mich wirklich gepackt und ich konnte nicht mehr schlafen. Und was machen wir da mit diesen Wesen? Und so hilflos und das ist grauenhaft. Ja, und das hat mich seitdem, da habe ich ein Buddhist Concern for Animals gegründet zusammen, im Kloster noch mit einem Freund zusammen. Und auch mit dem Laufe der Zeit, als ich mich damit reingelesen habe, Befreiung der Tiere vom Singen, habe ich mich da vor allem halt auf die Nutztierhaltung konzentriert, wo das einfach rein zahlenmässig bei weitem der grösste Teil ist. Also von 80 Milliarden Nutztiere leben zur Zeit auf der Welt. Und sogenannte Nutztiere und die grauenhafte Methode, wie man die haltet, also das ist einfach, wenn irgendetwas ein Verbrechen, wenn das kein Verbrechen ist, was ist es? Und wenn ich das so sehe, dann denke ich mir auch, natürlich versucht man es aufzuhalten, aber wir bringen uns als Menschheit im Moment selber um, wir tun uns unsere Lebensgrundlage zerstören. Und dann denke ich auch, wie wir mit den anderen Erdlingen umgehen, ist das vielleicht nicht einmal so schlecht. Also ich habe das Leben lang für Tierschutz, lang sehr aktiv, habe Tierschutzpilgerfahrten gemacht, habe Blockaden gemacht, wir haben im Fürst von Liechtenstein, und ich war sehr aktiv gewesen, sehr auch kreativ, das hat mich immer lustig gefunden. Ich habe mit dem Erwin Kessler eine Zeit lang, bei der Gründung 5 Jahre der Vizepräsident gewesen, habe den Verein gegen die Tierfabrik in Österreich gegründet, habe bei DCA der Obmann gewesen. Das ist wirklich, jedes hat alles, ist gleich, wo man sich engagiert. Es gibt genügend Leiden auf der Welt, aber ich glaube, es ist noch wichtig, dass man sich irgendwo engagiert. Ob jetzt das Kinder oder irgendwelche. Bei mir sind es jetzt halt Tiere gewesen. Und jetzt sind das halt so hilflose oder wehrlose und Mitbewohner von dem Planeten.
Würdest du sagen, dass das Engagement auch etwas Typisches ist für die Szene?
Nein. Leider nicht. Also jetzt vom Traditionellen eher atypisch. Aber es gibt es natürlich auch dort. Genauso wie der Christliche. Ist ja auch der Franziskus, der Vorzeige, Tierfreund. Aber im Großen und Ganzen haben die auch nicht viel mit Tieren durchgekannt. Leider. Ist das jetzt im 10 würde ich das auch so sehen.
Nebst deinem Engagement haben wir im Felsentor die, die gerettet worden sind? Oder was ist, was
ja, dort ist, also das hat sich gerade so ergeben, dass wir dort können von der Kooperation dann eben die Alpacht, ich bin der Alpler dort, habe gerade letztes Mal eine Ehrung bekommen, 20 Jahre Alpler. Und dort tun wir ein paar Tierhalter von sogenannten Nutztieren, die vor dem Schlachthof die halt irgendwie den Weg zu uns gefunden haben. Ich meine, das ist natürlich auch immer nur ein symbolisches, alle Säue werden ja nur zum Schlachten überhaupt gezüchtet. Und dort haben wir die Schwester Theresia, das ist eine Franziskanerschwester, die das Leben lang schon Franziskanerschwester ist. Sehr für die offen sind und die das mit grosser Liebe tut, die dort hat jetzt 20 Jahre lang die Tiere betreut. Muni haben wir noch dabei, der ist im Sommer da oben, im Winter ist integriert in eine Herde, der vom Schlachthaus rausgesprungen ist, aus dem Feist rausgesprungen ist, dramatisch, ist in den Medien überall gewesen. Schafgeissen, Hühner, Enten, Hunde, das ist etwa die Palette. Ja, dass man hat mit der Schulklasse kann ich dort kommen und mit ein kleine Einführung über, aber auch viele Wanderer, die dort vorbeigehen. Der Anton ist jetzt leider Anton Selig. Letztes Jahr haben wir müssen einschläfen. Ist mit Sicherheit das älteste Hausschwein Europas gesehen mit 14 Jahren. Die sind ja alle überzüchtet. Also, das sind ja alles so hochzüchtete.
Ja, normal Schlachtalter ist ja 6 Monate.
Genau. Und selbst die Gnadenhöfe, wo sie eben so überzüchtet sind, wo es ihnen eigentlich gut geht, werden selten mehr als 4, maximal 5 Jahre alt. Der ist 14 Jahre alt geworden. Unglaublich. Wahrscheinlich auch, weil er dort natürlich, das ist ganz selten, frei können rumlaufen. Also der ist völlig in Bewegung gewesen. Das gibt es ja fast nie. Ne? Ohne Haag und Zäune. Nicht immer zur Freude der Jäger, aber haben sie auch relativ restriktiv gehandhabt. Also nicht so viele Tiere oben gehabt, häufig in diesen Gnadenhöfen, wenn es zu viele Tiere, dann wird es dann wieder eigentlich das Problem, oder? Es ist ja nicht nur, wir sind zu viele Leute und wir haben aber auch zu viele Nutztiere auf dem Planeten. Also von allen landlebenden Säugetieren nimmt der Mensch inzwischen etwa 33% von der Biomasse. Stellt da der Mensch vor allen Säugetieren, Landsäugetieren auf dem Planeten. Weitere 66% sind die vom Menschen gehaltenen Nutztiere. Sprich hauptsächlich Säu und Rinde. Das läuft gerade nochmal 3% für alle anderen Säugetiere. Das ist von der Mäuse bis zu den Elefanten, über die Giraffen und Steinböcke. Der Mensch hat sich wie ein Krebsgeschwür ausbreitet auf dem Planeten und nimmt viel zu viel für sich in Anspruch und zerstört eigentlich seine Lebensgrundlage dadurch, wie ein Krebsgeschwür das ja macht. Und bist kollabiert. Nicht? Aber eben, wie ich vorhin eingesagt habe, wenn man aufwachen würde und mitfühlender und weiser würde, könnte man das nicht noch leicht umdrehen, das ist kein Problem. Aber alle Anzeichen schauen genau in der Gegend richtig, es geht noch schneller und noch verrückter und ja, und dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn man nicht lehrt, mitfühlender zu sein, dass man Natur, dass sich das System, das den Körper schützt, das
Immunsystem
von Gaia, das Immunsystem von dem Planeten, der Erreger los wird.
Aber es wäre vielleicht ein guter Moment, um auf den Anfang des Gesprächs zu kommen, der gefährlichste Mann von der Schweiz. Bist du nämlich in dem Artikel bezeichnet worden, eben als Vergleich mit dem Timothy Leary, wo sehr weit um LSD rausgereicht hat, unter anderem wirklich mit dem Ziel, einen Bewusstseinswandel anzubringen. Glaubst denn du, dass Psychedelika zu so einem Bewusstseinswandel führen könnten? Weil wenn man jetzt die Hippie-Generation anschaut, die ja all das LSD genommen hat, das sind ja eigentlich genau die, die jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre am Drücker gewesen sind und jetzt auch noch sind zum Teil und auch die grosse Zerstörung mitverantwortet. Oder mindestens wenn sie nicht verantwortet, vielleicht doch nicht genug Einsicht haben, um genug schnell zu versuchen, die Hebel umzulegen.
Ja, also ich glaube, man darf schon sagen, dass die Gründe von diesen Bewegungen, sei es noch in der Umweltschutz, aber vor allem auch im ganzen religiösen Bereich, das sind ja Ex-Hippies gewesen. Also im Tricycle hat man mal, das ist jetzt schon wieder viele Jahre her, aber
also Tricycle, das buddhistische Magazin.
Magazin, genau, hat man 1500 Leute praktizierende Buddhisten gefragt und 83% haben angegeben, dass sie, bevor sie Buddhismus praktiziert haben, Psychedelika konsumiert haben. 83%, das ist sehr hoch. Also es ist nicht so, dass die keinen Einfluss hatten, aber im Gegenteil, die haben sehr viel initiiert und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt sitzen die zum Teil, die ehemalige Generation, die ist jetzt vielleicht ein bisschen offener, darum ist ja auch eine Renaissance. Die Psychedelika sind 40 Jahre wirklich verboten gewesen. Und zwar strikte und so, ich sage immer, sagt ja nicht gerade sehr viel über die Freiheit der Wissenschaft. Das sind ganz klar nicht wissenschaftliche Kriterien gesehen, die Leute, die mit diesen Sachen gearbeitet haben in den 50er Jahren und 60er Jahren, die sind entsetzt gewesen über das Verbot. Die haben sehr vielversprechende Ansätze gehabt für traumatisierte Leute, für Substanzmissbrauchbehandlung, für Depressionsbehandlung. Die müssen aufhören. Das ist ein rein politischer Entscheid gewesen. Ein rein politischer Entscheid. Nixon. Heute kommt das wieder zurück. Heute sind wieder sehr wohl, die Unis sind sehr interessiert. Auf der ganzen Welt wird wieder Forschung gemacht, die schon können aufbauen auf den Sachen, die man damals gemacht hat. Ich habe noch selber die Bibliothek von Albert Hoffmann von einem Haus ins andere transportiert. Das sind kistenweise Doktorarbeiten, die schon in den 50er Jahren auf der ganzen Welt gemacht worden sind und zum Teil sehr vielversprechend. Natürlich sind die wissenschaftlichen Methoden heute anders als damals, aber man kann auf dem aufbauen. Und die finden jetzt sehr wohl wieder ihren Weg zurück. Und was zu einem. Es ist die medizinische Behandlung, wo natürlich sagen wir jetzt die Möglichkeit bietet, dass die aus dem Ecken rauskommen, wo sie jetzt einfach lang verteufelt worden sind. Oder, wobei es noch eine interessante Herausforderung, wie man die Substanzen sind ja auf Schedule 1, also das ist in Amerika Substanzen, die hochgefährlich sind, süchtig machen und keinen medizinischen Wert haben und alles verboten ist, sogar eben wissenschaftliche Arbeiten damit, wie man das wieder aus dem Lager rausbekommt, das weiss auch die das wollen, ist gar nicht so einfach und dass man wieder damit arbeiten darf. Aber es passiert, das ist im Tun.
Du hast jetzt den medizinischen Nutzen angesprochen, also da redet man über behandlungsresistente Depression, zum Teil posttraumatische Belastungsstörungen, so Sachen. Was ist denn in deiner Einschätzung der Wert von Psychedelika auf einem spirituellen Weg?
Ja, also ich glaube, da sind sich alle einig. Ich bin selber Mitglied von der SEPT, der Schweizerischen Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie. Das ist ein Anwendungsbereich, der sehr wertvoll ist und das ist eben der Weg, wie man wieder auch gesellschaftsfähig macht. Aber eigentlich sind die Substanzen viel, viel weiter und tiefer. Und wenn es überhaupt so etwas wie einen gesunden Mensch gibt, dann ist es für gesunde Menschen, also für die tiefen Fragen des Lebens. Was ist das Leben und was ist, für das ist das ein Zugang, ein spiritueller Zugang. Also es ist in keinster Weise begrenzt auf so kann man es wieder gesellschaftsfähig machen, jetzt für ein spezifisches, für PTSD, Post-Traumatic Stress, so. Aber eigentlich ist es wie Meditation. Da gibt es ja auch schon verschiedene Versuche, und wir haben ja selber am Felsendosen eine Studie gemacht,
dokumentiert worden ist, ein Film, Descending the Mountain.
Descending the Mountain, genau. Es ist egal, viel Franz Vollerweider und Vanya Palmes drinnen, aber sonst ist es gut und schön gemacht.
Also, um es vielleicht schnell sagen, für die den Film nicht kennen, dort ist eine Gruppe von Langzeitmeditierenden, kommt in eine, glaube ich, fünftägiges Session oder Retreat und die Hälfte davon kommt Psilocybin über, synthetisiertes Psilocybin, also der psychoaktive Stoff aus den Pilzen, und die andere Hälfte Placebo. Und die meisten stecken jetzt noch recht gut weg, hat man das Gefühl gehabt. Im Film ist nur jemand, der wirklich äußerlich sehr quasi beglückt erscheint verändert.
Ja, einige haben im vollen Lotus die ganze Sache echt durchgesessen. Was sehr erstaunlich ist, und einer der erfahrensten älteren Psychiater, der Juraj, neben mir gesessen, mit das als Supervisor dort gehabt, der hat das Leben lang jetzt und hat die Gruppe geleitet und look, they just sit, der ist hier aus dem Häuschen gegangen. Also ist eindeutig, dass Meditation eine sehr gute Voraussetzung oder Vorbereitung oder das geht sehr gut zusammen. Leute, die Erfahrung in Meditation haben, können wesentlich besser mit den doch zum Teil sehr außergewöhnlichen Bewusstseinszustand umgehen.
Was macht es, dass die Leute das können, die aber schon lange meditieren? Was lernt man in der Meditation, die einem nachher hilft?
Ja, also sicher Verschiedenes, aber also, wenn man länger sitzt, hat man ja doch zum Teil auch außergewöhnliche Bewusstseinszustände. Eben zum Teil kann man sagen Macchios, also das ist so ein Zen-Spruch, wo du wilde Drachen siehst, die dich verschlingen oder wunderbare göttliche Welten mit Schönheit. Und dass man das als Produkt seines Geistes sieht. Und das ist das, wenn man das schon ein bisschen gemacht hat, hat man, wenn das plötzlich, und so Sachen kommen natürlich auch in den Substanzen, hat man, ist das schon ein bisschen vertrautes Material. Oder? Das Auflösen des Selbst, ein Bewusstsein zu haben, ohne mit dem historischen Selbst sich zu identifizieren, kann eine sehr beglückende, ekstatische Erfahrung sein, aber auch sehr beängstigend sein. Und zumindest an die Grenzen daran kommt man ja beim Meditieren, fast alle, einige volle, also wir haben völlig gesättige Fragen gehabt, dann hat der Studie eine gesagt, ja, das war wunderbar gewesen, aber nothing basically new. Und wenn man das so vergleicht, die Studie, da gibt es ja auch andere, John Hopkins University in Amerika ist eine von der ältesten und grössten psychedelischen Forschungen, mit dem Roland Griffith, ein wunderbarer Mann, ja, die haben den, ich sage das ja dem Film, die höheren Dosen in diesen mystischen Zuständen haben doch etwa ein Drittel haben, relativ starke Verwirrungs- oder Angstzustände berichtet. Nichts, was bleibt, aber halt doch im Laufe der. Und das ist bei uns eigentlich völlig nicht existierend gewesen. Also ich hatte auch einige Angstmomente, aber in den Fragebögen und alles, eigentlich nicht. Und das ist sicher der eine Unterschied, ist, dass das eben erfahrende Meditierende sind. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass das in einem schönen Ort vom Land aus, in einem Setting, in einem Gruppensetting ist und nicht im vierten Stock in einem Spital, in einem Zimmer, in einem einzelnen. Das sind völlig andere Settings. Und das ist halt Setting, Substanz oder Sakrament, Set und Setting. Das sind die drei Juwelen von der Psychonautik, so wie wir Buddha, Dharma, Sangha haben. In der buddhistischen Tradition sind das die drei. Wenn die drei Sachen beachtet werden, ist eigentlich schon mal sehr, sehr, sehr viel. Das tut eigentlich die Erfahrung weitgehend beeinflussen.
Was kann denn der positive Schub sein, wo aus der Psychedelika kommt für eine Meditationspraxis? Du hast gesagt, du hast das genau, du hast ein Erlebnis gehabt, nachher hast du aber 25 Jahre kein Psychedelika mehr zu dir genommen. Hast du es nicht mehr gebraucht? Oder was? Ist es doch ein bisschen ein zerrütteliger Flug gewesen? Oder was ist der Grund? Also was kannst du dazu beitragen? Oder wo braucht es dann auch nicht mehr? Ist es nur ein Anstoß am Anfang?
Ich glaube, es hat, wenn ich so schaue in meinem Umfeld, sowohl bei meinen alten Hippie-Freunden als auch bei meinen buddhistischen Freunden heute, das ist sehr verschieden, individuell, und hat verschiedene Rollen bei verschiedenen Leuten gespielt. Ein Anstoß, der nachher dazu geführt hat, zum Beispiel Meditation und das andere völlige Weg. Da zum Teil heute Leute, die sagen, ja, das ist richtig, das hat mich angestoßen, aber heute nicht mehr und das heute auch das hinderlich für mich und das wäre nicht gut. Andere, es gibt das ganze Spektrum, wo das, ich habe noch gerne auch so das Bild auch vom Bruder David, wenn du auf dem Weg bist und du suchst den Gipfel, oder? Und du hast Beschreibungen davon und hast vielleicht sogar Fotos davon und das ist alles sehr hilfreich und Karten. Und dann plötzlich laufst du in dem Nebel hin und das geht auf und du siehst den Berg. Und dann von der an weisst du, dass es den Berg gibt. Und du hast mit eigenen Augen gesehen, du bist wirklich dort gesehen. Dann geht der Nebel wieder zu und dann musst du immer noch den ganzen Weg machen, musst du ja laufen, musst du ja dort hochgehen. Aber es ist eine unheimliche Ermutigung oder eine Reassuring, dass es, jawohl, das ist es so, oder? Das ist, habe ich jetzt nicht nur gehört und nicht nur beschrieben von diesen Mystikern und so, sondern.
Würdest du sagen, ein mystisches Erlebnis auf Psychedelika und ein mystisches Erlebnis in der Meditation, die sind gleichzusetzen? Oder mindestens fühlen sich es gleich an?
Ich würde sagen, ja. Es gibt ein schönes Beispiel, der Houston Smith. Ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Das ist ein Religionsanthropologe. Und der war ein Professor gewesen und der hat mal seinen Studenten zwei Berichte vorgelesen. Ich habe sie sogar vor Erleuchtungserlebnis. Und das eine ist spontan gewesen und das andere ist substanzinduziert. Und hat seine Studenten raten, welches das ist. Und zwei Drittel in Fallstippen.
Und was war das Erleuchtungserlebnis gewesen in dem Sinn? Non-dual? Oder?
Ja, und zwar so tiefgreifend, dass das völlig alles, ich kann das sogar vorlesen, wenn du alles bisher Gekannte über den Haufen gestülpt hat und also einfach ein tief einschneidendes Erlebnis, das ihr Leben geändert hat. Ich denke, das ist eins wirklich auch von den, wenn du willst, Kriterien haben, was ist ein mystisches Erlebnis? Das muss so tief sein, dass du nicht einfach so kannst weitergehen mit dem normalen Leben. Das ist etwas, wo ein völliges Umkehren und ein, wenn das wirklich so einschlägt, aus dem Saulus ein Paulus wird. Und das ist, eben, diese zwei Beschreibungen sind noch relativ ein bisschen ähnlich, also, aber in beiden trifft das wirklich auch zu. Also für mich ist es keine Frage, wie du dort reinkommst, spielt weniger Rolle. Wenn du dort bist, bist du. Und ich würde sagen, in jedem. Der Patanjali ist ein, ich weiß nicht, ob der das sagt,
Yogi.
Yogi Sutras hat er vor dem Buddha sogar gehabt, eine mystische Figur natürlich. In seiner Suche, gerade in der ersten Suche über die Wahrheit, sagt er, die Siddhis, die wunderbaren Zustände, passieren spontan. Die passieren einfach, das immer wieder überall als Beispiel. Das zweite ist bereits durch die heiligen Pflanzen. Durch Mantras, durch Askese, da kommt irgendwann Meditation. Also das ist ein uraltes Wissen, wie man mit denen, wie wir die das sind Technologien des Bewusstseins, wenn du willst. Wie man so Zeugs, die haben ja das auch relativ gut kultiviert, die ganze indische Siddhis und Sadhus. Selbstverständlich können die auch heute noch ein breites Spektrum von Askesen und auch Medizin, wo sie nützen. Und es wäre doch eine Illusion, oder es wäre doch sehr unwahrscheinlich, dass unser guter Shakyamuni Buddha, nachdem er in die Urwälder gegangen ist, Askese über, dass der nicht in Kontakt gekommen wäre mit diesen Sachen. Nicht sehr wahrscheinlich, oder? Es ist viel wahrscheinlicher, dass er das auch genommen hat.
Auf etwas möchte ich noch eingehen, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, es kommt nicht darauf an, wie man das Erlebnis hat, das Erleuchtungserlebnis, sondern dass man es hat. Gibt es einen Unterschied, ob man es mit Meditation oder mit Psychedelika erreicht? Insofern, dass ja Psychedelika, ich meine, je nachdem, was du nimmst, aber das lädt nach ein paar Stunden wieder nach und du bist wieder eigentlich, bist wieder da.
Eben, ich glaube, meine Erfahrung oder meine Beobachtung auch ist, auch wenn du bei der Meditation in die Zustände hineinkommst, irgendwann kommst du wieder raus. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch notwendig. Wir sind nicht sehr überlebensfähig in diesen Zuständen auf jeden Fall. Da liegt das Bild von Ramana Maharshi. Der ist vielleicht, ich habe natürlich nicht gehört, der ist ja gestorben, bevor ich auf den Weg gekommen bin, aber nein, das stimmt nicht, aber nicht für und nach, auf jeden Fall. Da hat man so das Gefühl, vielleicht ist der wirklich die meiste Zeit in so einem Art Zustand drin gewesen. Aber für alle Leute, die ich kenne, wir kommen alle wieder raus. Und gerade die, die ich denke, die sind das Scheibenwitz schon, sind die allerersten, die sagen, nein, das ist nicht so. Das ist, also unser menschliches Dasein, da ist offensichtlich in dieser Dualität. Und die müssen wir auch würdigen und leben. Und, aber vielleicht eine gewisse Durchlässigkeit zu der Tatsache, dass wir auch non-dual existieren, dass wir Teil vom Ganzen sind, dass wir es wirklich als eins fühlen. So in den Zwischendingen, in dieser Membran, komme ich mir manchmal so vor, zwischen den Welten, wo ich existiere und versuche, da zu navigieren. Und ohne das eine oder das andere zu negieren oder rauszulassen. Wir sind Wesen, die offensichtlich in beide Welten uns nicht unsere Fühler ausstrecken. Als Neugeborene sind wir sicher mehr auf der Einheitsseite. Aber dann brauchen wir etwas, das uns füttert und etwas, das uns putzt und anleitet. Und dann müssen wir lernen, irgendwie selber ein Wesen zu sein, aus irgendeinem Grund. Und das, der Preis, den wir natürlich zahlen, ist, wir werden individualisiert. Und dann nach 15, 20 Jahren haben wir es soweit. Und dafür sind wir irgendwie abgeschnitten wieder vom, und dann müssen wir wieder lernen, wieder zu Eier oder so, das durchlässig wieder zu machen, dass wir wieder irgendwie, ja, ganz werden.
Siehst du auch Gefahren oder Nachteile vom Gebrauch von Psychedelika auf dem spirituellen Weg?
Ja, sicher, ja. Ja, überall sind Gefahren möglich oder übertrieben oder auf ihre Pfade. Ja.
Was wären die und was kann man vielleicht machen, dass man nicht auf die Pfad kommt?
Ja, also es gibt also im ganzen Leben, Psychedelika oder nicht Psychedelika, gibt es keinen ohne Gefahren oder wenn man sowas sagen kann. Und eine gewisse Vorsicht und eine gewisse Demut, würde ich mal sagen, aber auch eine gewisse Neugierde und ein gewisser Mut und ein gewisser Abenteuerlust ist notwendig auf dem Weg. Und das sind die Psychedelika sind sehr mächtige Instrumente, die wir da haben. Und so wie man nicht jemanden einfach in ein Düsenflugzeug hineinsetzt und sagt, jetzt fliegen mal, da gibt es Wege, wie man sich daran heranpirscht oder heran. Da ist meistens sehr empfehlenswert, dass man jemanden hat, der schon Erfahrung hat, wo einem doch auch zur Seite stehen. Ich würde mal sagen, das ist sehr wichtig, sehr hilfreich. Das haben wir als junge Hippies nicht gehabt. Es hat einfach niemand gegeben. Es hat keine Eltern gegeben. Aber das ist heute anders. Und ja, wenn man sich mit Respekt und mit dem nähert, dann sind die Gefahren eigentlich minimal. Also jetzt gerade so was, so die klassischen Gefahren sind mit der Abhängigkeit, das ist im Fall von der Psychedelika völlig nicht zutreffend. Da weiß einfach jemand nicht, wovon er redet, wenn von LSD süchtig wird. Also, das gibt es nicht. Die Toxizität ist sehr gering, also vor allen Substanzen ist Alkohol ist wesentlich gefährlicher und die ganzen Amphetamine und so weiter, das ist viel, viel, viel. Die klassischen Psychedelika haben praktisch keine Toxizität, haben praktisch keine Süchtigmachung, aber sie sind natürlich dramatische Veränderungen von unserem Bewusstsein. Aber deswegen nehmen wir sie ja.
Ich habe es jetzt vielleicht nicht einmal nur so auf den Moment gemeint, sondern auch Sachen, wie ich mir vorstellen kann, dass es auch gewisse Anhaftung dann geben kann. Also man sagt, oh, ich habe nicht so ein Erlebnis gehabt, du glaubst das nicht. Das ist
eben, die Anhaftung, das wäre die Sucht. Oder die ist jetzt in der klassischen Psychedelika eigentlich wirklich nicht gegeben, period.
Und oder dann ist es, ja, vielleicht ist Anhaftung in dem Sinn, also ich meine nicht Sucht in dem Sinn,
dass ist psychologisches Anhaften.
Ja, so mehr so ein Verlangen, ein
Stolz. Ja, so wie man nach einem Sechin immer wieder kann nach Verlangen, oder? Wenn
ja,
man
genau.
Das fühlt sich so gut an und so, und das ist, dass man dann das...
Oder ich habe es noch nicht ganz, ist jetzt doch noch nicht ganz der Durchbruch gewesen. Also für die, die sich überlegen, was jetzt da kesselt, der Vanya holt gerade ein paar Holzscheite ins Feuer, wo man wahrscheinlich auch gehört knistern.
Das Ego schleicht sich natürlich überall ein. Und bei so einem Fall, in so einem Fall, das ist vielleicht sogar besonders, aber es gibt natürlich auch den Tungpa, das Spiritual Materialism auch genannt. Wir können natürlich überall, auch so eine, im Zen haben wir den Ausspruch, der Gestank der Erleuchtung. Oder wenn jemand so eine tiefe Erfahrung hat, ein Satori, dass es unter das vielleicht nicht integrieren kann ins Leben und vielleicht abgehoben wird und das Gefühl hat, er weiß mehr oder sie besseren. Oder das gibt es durchaus auch. Und das gibt es natürlich bei den Substanzen vielleicht noch mehr, weil du, weiß auch nicht, es gibt nichts, meines Wissens, das hat auch der Bruder David in dem Kurs, wo wir über Gipfelerlebnisse gegeben haben, hat er gerade mal am Anfang das Publikum schockiert mit der Aussage, als ich jetzt ein alter Mann, hat alle Traditionen gründlich studiert, so gut er können, ein Leben lang als Mönch gehabt. Es gibt nichts, was so sicher eine mystische Erfahrung hervorruft wie Psychedelikas.
Das heisst, er hat es auch mal probiert?
Er hat das gesagt, ja, er hat alles mal probiert. Er ist überhaupt kein Psychonaut, und hat aber einfach alles mal, er ist offen, alles mal können geht. Mein Lehrer Koben hat auch, der ist überhaupt kein Psychonaut gewesen, überhaupt
nicht. Was hat der gesagt über sein Erlebnis damit?
Ja, also er ist durchaus offen und interessant. Also Suzuki Roshi hat ihm sogar gesagt, all these students talk about LSD, I'm too old, you have to try.
Aber ist er auch so, ich habe von irgendeinem indischen Meister gehört und Schüler mal gesagt, schau, das ist jetzt LSD, und der hat, glaube ich, irgendwie alles ins Maul genommen und geschluckt und dann nachher so gefunden, so ein bisschen, so what? Also du hast es, glaube ich, vorher auch mal gesagt.
Also die haben jetzt nicht gesagt, so what? Weder der Baba noch der Trungpa, von denen zwei weiß ich, dass das berichtet worden ist. Das ist dem Ramdas in Lehre gesehen, Indien, wo eine hohe Dosis LSD genommen hat, und der alle denkt, oh, jetzt, was passiert echt? Und der ist auf Fossen nicht voll gewesen. Und dann haben sie schon gesagt, also man muss schon sehr sich können auf den Godhead konzentrieren oder sich wirklich ausgerichtet sein, damit man damit kann irgendwie umgehen. Aber die Leute haben nichts Negatives über das gesagt. Oder? Und auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ja, wenn ich mir die Welt heute anschaue, wäre vielleicht so ein doch dramatisches Aufwachen, wie es ja die Hippie-Bewegung in den 60er Jahren war, vielleicht global als Leute, weil könnte man eigentlich nicht schlecht brauchen, so, dass wirklich so etwas war immer noch, also so etwas passiert oder das passiert nicht, das wird sich zeigen, oder dass ich denke, das ist sowieso wir gehen uns Mühe, die eine oder andere Richtung, aber die Sachen kommen, wie sie kommen, und so wie sie kommen, ist der wahrscheinlich richtig.
Vielleicht, wenn du jetzt auf dein Leben zuschaust, du praktizierst jetzt seit über 50 Jahren, wie hat sich deine Praxis verändert und wie sieht denn die heute aus?
Also in 50 Jahren verändert man sich. Ein 25-jähriger Mann ist anders als ein 75-jähriger. Mit oder ohne Meditation, mit oder ohne Psychedelika. Und darum ist es noch schwierig. Mein Leben ist jetzt einfach, das Leben lang bin ich gesessen. Wie weich wurde ohne zu sitzen, das ist noch schwierig zu sagen.
Könntest du dir das heute vorstellen, ohne zu sitzen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach Teil von mir. Heute, das ist so Teil von mir, so wie ich mich zusammenputze. Und natürlich, es gibt auch wieder Zeiten, wo ich überhaupt nicht sitze. Aber Sitzen ist eigentlich immer dabei irgendwie. Da muss ich jetzt nicht formell, natürlich, ich habe mein Kissen da und sitze auch. Aber jetzt bin ich gerade in einer Session am Felsen da oben, bin extra für das Interview oben runtergekommen und gehe nicht heute am Abend wieder rauf. Aber ob jetzt da so viel... Das gehört jetzt einfach irgendwie, dass ich identifiziere mich mit dem... Die paar Mal, wo ich auch... Ich bin ein paar Mal im Gefängnis gesessen, nur kurz, im Zusammenhang mit Tierschutzaktionen und so. Das ist das wunderbar, so eine Zelle kannst du hätten. Wenn du geht hast, auch mönchisch ziehen, dann ist das eben deine Zelle, wo du jetzt drin ist. Das ist überhaupt nicht kein Stress und nichts anderes als sonst.
Also eine gewisse Gelassenheit, die es mit sich bringt.
Absolut.
Wenn du zuschaust und so irgendwie denkst, oh, da bin ich 20, 25 gewesen, was wäre dann ein Rat, den du so deinem jüngeren Ich würdest mit auf den Weg geben?
Ah, leider muss ich sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr so jung bin. Leider, das hat schon meine Mutter uns gesagt, wie die Welt geht. Aber ja, du, eigentlich fürchtet euch nicht, sagt der Bruder David auch immer gern. Also trotz allem Zuvertrauen, das Vertrauen in diesen ganzen Prozess, der grösser ist als mir, wir verstehen es eigentlich nicht, das Beste daraus machen. Möglichst die kleinen Freuden des Lebens sehen, sich nicht zu stark beängstigen. Ich beweise, das ist nicht leichter gesagt als getan. Gerade die heutigen Kinder und so haben viele, viele Ängste, was ja eigentlich ein Zeichen von einem wachen Geist ist und eigentlich ein gesundes Zeichen ist, wenn ich mir die Situation anschaue. Aber für das Individuelle, sollen wir trotzdem versuchen, ein glückliches Leben zu führen, ein freudvolles Leben zu führen, zu sehen, was einem anspricht, folge deinem Herzen irgendwo, was einem anzieht, was immer es ist. Dem soll man nachgeben, was sich gut und richtig anfühlt. Und den Mut auch zu haben, vielleicht nicht alles so zu machen, wie es von außen vorgegeben ist. Seinem eigenen Herz irgendwie los. Also ich habe mir das ein Leben lang gemacht. Wobei mit voller Hose ist gut stinken. Ich habe immer einen gewissen Freiraum gehabt. Auch ökonomisch, nicht, aber auch geistig von meinen Eltern. Die sind eigentlich sehr offen gewesen. Die haben mich nicht in eine richtige Welle irgendwie drücken. Also ich hatte da sehr gute Voraussetzungen gehabt. Aber ja, Mut voran.
Mut voran, das ist doch ein schönes Schlusswort, Vanya. Dann lade ich dich wieder in die Session zurück und danke dir ganz vielmal, dass du die Sending Mountain ein Stück vom Berg runtergekommen bist, um mit mir das Interview führen. Danke vielmal.
Danke dir, Lukas, das war sehr nett gewesen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant. Ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, dort, wo du deine Podcasts runterlässt. Wenn du den Podcast abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Oder auch, wenn du mir Feedback oder Anregungen schickst. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.